Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump ist wieder zurück von seinem Staatsbesuch in China. Er sprach zwar von fantastischen Handelsabkommen, doch was bislang bekannt wurde, blieb hinter den Erwartungen zurück. Und auch bei den politischen Streitthemen gab es keine Annäherung. Trump wurde in Peking zwar mit großem Pomp empfangen, aber er bekam keine Unterstützung für seinen Krieg gegen Iran. Und auch beim Anspruch auf Taiwan gab China nicht nach.
Noch nie habe er so schöne Rosen gesehen, lässt Donald Trump wissen, als er von Xi Jinping durch die Gärten von Zhongnanhai geführt wird, Chinas Machtzentrale, Regierungs- und auch Wohnsitz des Präsidenten. Der schenkt Trump prompt Rosensamen für den eigenen Garten. Dazu gibt es warme Worte bei der Teezeremonie. Dieser Besuch ist ein Meilenstein. Wir haben zahlreiche Vereinbarungen zu unserer künftigen Zusammenarbeit getroffen. Wie die allerdings konkret aussehen soll, bleibt unklar. Nur China wolle 200 Flugzeuge bei Boeing kaufen, mit der Option auf mehr. Doch schon allein die Bilder, die Harmonie und Gemeinsamkeiten betonen, seien nach den Spannungen und dem langen Handelsstreit ein Erfolg, insbesondere für China. Für Xi war es enorm wichtig zu zeigen, dass die USA und China Partner sind. Und zwar nicht nur Partner, sondern gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Trump verabschiedet sich so, wie er vor 2 Tagen empfangen wurde, begleitet von fähnchenschwenkenden Chinesinnen und Chinesen. Auf dem Rückflug dann allerdings dieser überraschende Kommentar.
Ich muss mit der Person, die gerade jetzt ist, wer er ist, die Taiwan.
Er werde mit dem Regierungschef Taiwans über ein vereinbartes US-Waffenpaket sprechen. Ein diplomatischer Tabubruch. Noch nie hat ein amtierender US-Präsident direkten Kontakt mit Offiziellen aus Taiwan gehabt. Für China wäre das ein Affront. Es betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil. Beim Treffen mit Trump gestern hatte Xi die Taiwan-Frage noch mal klar zu einer roten Linie erklärt. Von Harmonie und Annäherung zu Verwunderung und Irritation in nicht mal 4 Stunden. Trumps Äußerung hat das Potenzial, die Beziehung der beiden Supermächte direkt wieder zu beschädigen. Je nachdem, ob Trump wirklich zum Telefonhörer greift, muss China sich eine Reaktion überlegen.
Nach dem russischen Angriff gestern auf ein Wohnhaus in Kiew ist die Zahl der Toten auf 24 gestiegen. Für die ukrainische Hauptstadt wurde ein Trauertag ausgerufen. Präsident Selenskyj, der den Unglücksort besuchte, wies das Militär an, Vergeltung für den Angriff zu planen. Auch Russland meldete heute Zerstörungen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Stadt Ryazan und eine Ölraffinerie sollen 4 Menschen getötet worden sein. Die Kriege auf der Welt beschäftigen auch die Teilnehmer des diesjährigen Katholikentags. Der findet seit Mittwoch in Würzburg statt. Etwa 30.000 Gläubige werden bis Sonntag erwartet. Heute wurde in mehreren Foren über die zunehmende militärische Gewalt und Aufrüstung diskutiert und was dagegen getan werden kann.
Dieser Katholikentag mit seinem Motto »Hab Mut, steh auf« ist so politisch wie nur wenige zuvor. Die Frage, wie Krieg verhindert und Frieden geschaffen werden kann, wird auch rund um eine Kunstaktion diskutiert, bei der Besucher Panzer aus Rettungsdecken falten, gerade nach den letzten Äußerungen von Papst Leo XIV.
Ich finde, in letzter Zeit hat er sich klar gegenüber Trump positioniert und mich als Katholikin macht das unfassbar stolz.
Und klar wünscht man sich den Weltfrieden, aber ich denke, wir dürfen halt auch nicht zu hohe Erwartungen jetzt an die Kirche haben oder auch an Papst.
Wir brauchen keine Waffen, um Frieden zu schaffen.
Krieg sei immer eine Niederlage der Diplomatie, sagte der ehemalige UN-Botschafter Christoph Heusgen auf einem Podium. Der Militärexperte Carlo Masala entgegnet, auch die Kirche müsse erkennen, dass es manchmal nichts bringe, nur zu verhandeln.
Die Kirche muss an den Frieden appellieren, die muss an die Akteure appellieren, Frieden zu schließen. Aber gleichzeitig muss die Kirche natürlich auch realisieren, dass es Situationen gibt, in denen friedlicher Konfliktausgleich nicht möglich ist. Und dann sozusagen ist es auch eine Aufgabe der Kirche, angegriffene Staaten, Völker zu unterstützen.
Ein anderer Schwerpunkt, der Besuch von Bundeskanzler Merz. Er diskutierte am Vormittag mit Jugendlichen.
Mich interessiert vor allem, ob Sie den Frust vieler junger Menschen nachvollziehen können, den Sie verspüren, wenn Sie immer wieder unter anderem von Ihnen oder Ihrer Partei als teilweise faul oder eher arbeitsscheu dargestellt werden.
In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind. Ich auch nicht. Nein. Wissen Sie, nein. Ich habe darauf hingewiesen, dass zum Beispiel ein Land wie die Schweiz 200 Stunden im Jahr längere Arbeitszeiten hat als Deutschland. Und der Schweiz geht's erkennbar besser als uns.
Die Debatte musste nach lauten Zwischenrufen von Klimaaktivisten kurz unterbrochen werden. Störungsfrei und friedlich verlief der Rundgang des Kanzlers über die Kirchenmeile. Der Katholikentag läuft noch bis Sonntag.
Dieser Impfstoff von BioNTech war für viele ein Hoffnungsschimmer während der Corona-Pandemie. Und er machte das Mainzer Unternehmen in kürzester Zeit weltbekannt und milliardenschwer. Doch nach Corona sank die Nachfrage immer weiter und das hat jetzt Auswirkungen. Die BioNTech-Werke in Idar-Oberstein mit rund 440 Arbeitsplätzen und Marburg mit 540 Beschäftigten werden geschlossen. Und das gilt auch für die Standorte des übernommenen Konkurrenten CureVac in Tübingen und Wiesbaden mit etwa 820 Stellen.
In der Corona-Pandemie war diese Adresse in Mainz Garant für Milliardeneinnahmen. Eigentlich zur Erforschung von Krebstherapien gegründet, entwickelte BioNTech einen Corona-Impfstoff. 5 Jahre später Ernüchterung und ein massiver Umbau des Unternehmens.
BioNTech stellt sich gerade als Unternehmen an sich komplett neu auf. Man sieht, die kommen aus der Pandemie, haben im Grunde nur ein Produkt gehabt über den Großteil ihres Lebenszyklus und wollen sich jetzt neu aufstellen als Unternehmen, das in der Krebstherapie neue Produkte an den Markt bringt. Die sind aber noch nicht so weit und bis das soweit ist, müssen sie eben noch ein bisschen Zeit überbrücken.
Und das bedeutet, mehrere Standorte sollen geschlossen werden, etwa wie hier das Werk in Idar-Oberstein. Und auch für das erst Ende 2025 übernommene Pharmaunternehmen CureVac aus Tübingen bedeutet es das aus. Insgesamt sollen fast 1.900 Stellen weg. Betriebsrat und Gewerkschaften kritisieren das stark. Anleger halten hingegen weiterhin an BioNTech fest.
Die vielen Verluste sind relativ zu sehen. Sie machen ein riesiges Forschungsprogramm. Und dann ist es normal, dass man Verluste macht, solange man kein Produkt im Markt hat, kein wesentliches Produkt macht. Und raufgehen wird es dann, wenn sie Erfolge in der Krebstherapie haben.
Vom Covid-Impfstoff zurück zur Krebsforschung. Bis 2030 will BioNTech in dem Bereich mehrere neue Produkte auf den Markt bringen, so Gründer Urşahin heute auf der virtuellen Hauptversammlung. Dann werden er und seine Frau Özlem Türeci nicht mehr dabei sein. Im März hatte das Gründerpaar bekannt gegeben, aus dem Unternehmen ausscheiden zu wollen.
Die FDP steckt momentan in einer schweren Krise. Ende Mai wollen sich die Liberalen auf einem Parteitag neu aufstellen. Der langjährige Vizevorsitzende Kubicki hat jetzt seine Aussichten auf den Parteivorsitz verbessern können. Sein bisheriger Konkurrent, der nordrhein-westfälische FDP-Landeschef Höhne, zog sich heute zurück und will nun als Stellvertreter kandidieren. Die FDP war im vergangenen Jahr aus dem Bundestag und im März aus den Landtagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ausgeschieden. Morgen findet in Wien das Finale des Eurovision Song Contest statt. Und eigentlich will der Musikwettbewerb ja Menschen und Länder vereinen, doch in diesem Jahr ist vieles anders. Der ESC ist geprägt vom Streit um die Teilnahme Israels. 5 Länder boykottieren die Veranstaltung und auch heute kommt es am Austragungsort zu Protesten. Die Polizei setzt daher auf erhöhte Präsenz und der Veranstalter auf strengere Kontrollen.
Die Wiener Stadthalle als Hochsicherheitszone. Die ESC-Fans, die ein Ticket haben, müssen durch eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. Statt in der Tasche müssen die Wertsachen per Box reingebracht werden. Verständnis bei den Fans.
Man weiß ja nie, was passiert. Man hat ja auch hier Terroranschläge schon gehabt in Wien. Und von daher ist schon okay.
Sicherheit ist uns wichtig. Aber eine Tasche wäre trotzdem toll gewesen. Der Veranstaltungsort ist hermetisch abgeriegelt. Schon im Vorfeld hatten Sprengstoffhunde jeden Winkel der Halle abgesucht. Die Terrorwarnstufe ist seit den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 die zweithöchste. Laut Polizei gäbe es keine konkreten Hinweise, aber eine abstrakte Gefährdungslage.
Wir haben auch Spezialeinheiten überall im Einsatz, verdeckt, die in Sekundenschnelle einschreiten können. Also die Vorbereitungen sind sehr dicht und sehr gut.
Ein Team der Spezialeinsatzkräfte Cobra schützt die Veranstaltung im Hintergrund, inklusive Drohnenabwehr, Roboter zur Bombenentschärfung und Scharfschützen rund um Halle und Fanzone. Bereits im Vorfeld gab es Streit um den ESC. 5 Länder, darunter Spanien und die Niederlande, boykottieren den Wettbewerb. Der Grund ist die Teilnahme Israels und Kritik am militärischen Vorgehen im Gazakrieg. Das führt heute auch zu Protesten in der Wiener Innenstadt.
Wir haben 5 europäische Länder gesehen, die sich aus diesem Song Contest, der eine Propagandashow für Israel ist, zurückgezogen haben. Das finden wir gut und richtig.
Das Argument der ESC-Veranstalter? Nicht die israelische Regierung entscheidet, wer teilnimmt, sondern der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der unabhängig und oft regierungskritisch sei. Trotz Politik und Protesten, für die Fans geht es ums Feiern, ganz nach dem Motto United by Music.
Sie hatte als Schauspielerin Erfolg in Ost und West, Angelika Domröse. Jetzt ist sie im Alter von 85 Jahren gestorben. In der DDR wurde sie 1973 berühmt mit dem Film Die Legende von Paul und Paula. 3 Jahre später protestierte sie gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann und siedelte dann über in die Bundesrepublik. Danach spielte sie vor allem am Westberliner Schiller Theater.
Sie hat schöne Frauen gespielt, starke und sehnsuchtsvolle. Unverwechselbar, dafür lieben die Zuschauer die Domröse.
Ich bin Paula.
Paul.
1973 wird sie Paula, die junge Frau auf der Suche nach Liebe in Heiner Karos Kultfilm Die Legende von Paul und Paula, wird für Angelika Domröse zur Rolle ihres Lebens.
Ich habe einen einzigen Kultfilm gemacht, Die Legende von Paul und Paula. Und Kultfilm sage ich erst, wenn es, sagen wir mal, die erste oder zweite Generation nach meiner annimmt, den Film, und nicht, wenn 1 Million Zuschauer reingegangen sind.
1959, mit 17, beginnt ihre Filmkarriere. Nach dem Schauspielstudium holt Helene Weigel sie ans weltberühmte Berliner Ensemble. Später spielt sie an der Volksbühne. Auch auf der Leinwand und im Fernsehen schafft sie den Durchbruch. Sie ist eine berühmte Schauspielerin in der DDR, vielfach ausgezeichnet. 1976 der Bruch. Zusammen mit ihrem Mann, dem Schauspieler Hilmar Tate, unterzeichnet sie den Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Das Paar fällt bei den SED-Oberen in Ungnade und reist aus in den Westen. Hier kann Angelika Domröse ihre Schauspielkarriere nahtlos fortsetzen. Sie steht auf der Bühne in Hamburg, Wien und in Berlin, oft zusammen mit ihrem Mann. Sie führt selbst Regie, gibt Unterricht und dreht Filme. Unverwechselbar bis zum Schluss die Domröse eben.
Und noch eine Todesmeldung. Wie erst heute bekannt wurde, ist der Schauspieler Günther Maria Halmer am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben. Er stand mehr als 50 Jahre lang vor der Kamera. Berühmt wurde er 1974 als Charlie in der Fernsehserie Münchner Geschichten. Danach spielte er immer wieder in TV-Filmen und Serien, aber auch eine Nebenrolle im Kino-Epos Gandhi. Und Filme mit beiden verstorbenen Schauspielern finden Sie ab sofort in der ARD-Mediathek. Zum Sport. In der Schweiz hat heute die Eishockey-Weltmeisterschaft begonnen. Deutschland verlor sein Auftaktspiel. Gegen Finnland kassierte das DEB-Team in Zürich eine 1:3-Niederlage.
Nach dem bitteren Viertelfinalaus bei Olympia in Mailand hofft Bundestrainer Harold Kreis auf eine bessere WM. Kapitän Moritz Seider von den Detroit Red Wings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL führt das Team gegen Finnland an. Die Kontrolle übernimmt aber sofort der vierfache Weltmeister mit seinem knappen Dutzend NHL-Stars. Anton Lundell perfekt in den Torknick. Offensiv wie defensiv ist es ein deutsches Fehlerfestival. Nur Torwart Grubauer und Seider halten mit starken Aktionen den Rückstand knapp. Nach torlosen zweiten Drittel schlägt Finnland im Powerplay erneut zu. Superstar Alexander Barkov bedient Puljujärvi, top gespielt 2:0. Dann ein deutscher Lichtblick. Stefan Leubel von den Straubing Tigers verkürzt. Neue Hoffnung? Nein. Ein Tempo-Gegenstoß und Fehler von Hüttl sorgen für die Entscheidung. Arthur Räti, 3:1 Finnland, das war's. Deutschland braucht am Sonntag gegen Lettland eine deutliche Leistungssteigerung.
Heute enden die Tage der Eisheiligen mit der kalten Sophie. Und kalt war es vielerorts noch vergangene Nacht, wie hier im alten Land in Niedersachsen, wo Frost und Frühnebel bei Sonnenaufgang für glitzernde Landschaften gesorgt haben. Ob es jetzt nach den Eisheiligen wärmer wird, hier die Aussichten fürs Wochenende.
Der Keil des Hochs über dem Atlantik beruhigt das Wetter am Wochenende. Im Laufe der Nacht weniger Schauer, am längsten halten sie sich im Nordwesten und Süden. An den Alpen regnet es länger, dort in den Höhenlagen Schnee. Am Tag neben weiteren Schauern auch häufiger trockene Phasen. Regional scheint die Sonne öfter, Richtung Alpen bleibt es bei Regen und Schnee. In der Nacht 9 Grad auf den Nordseeinseln, 0 Grad auf der Schwäbischen Alb. Am Tag 8 Grad an den Alpen, 17 Grad im Osten. Am Sonntag erst mehr Sonne als Wolken, später von Westen mehr Wolken, vor allem am Nachmittag Schauer. Am Montag Sonne, teilweise dichte Wolken mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern. Sonniger Start in den Dienstag. Im Osten bilden sich Wolken mit Schauern und von Westen ziehen dichte Wolken auf. Gebietsweise regnet es.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Julian Jarikasen den China-Experten Miko Huatari, was die freundlichen Worte zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi bedeuten. Außerdem 600 Kilometer in 5 Tagen, der Hype um den Ultramarathonläufer Ada Sace. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.